Und das Thema liegt mir quasi so in der Seele, eine heile Beziehung zu sich selbst. Das ist etwas, was meinen Berufsalltag ja tagtäglich prägt. Als Psychotherapeut hat man damit ja ständig zu tun. Und wie wir es eben schon gesungen haben, oder auch wie Vera das in der Moderation schon sagte, der Blick, mit dem wir uns sehen, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob wir eine heile Beziehung haben oder nicht. Der Blick, mit dem wir uns sehen, oder auch der Blick, mit dem andere uns sehen. Und in dem Zusammenhang ist mir ein Erlebnis nochmal in Erinnerung gekommen. Ein Erlebnis aus der Nacht zum 1. Januar 2002. Wer erinnert sich noch an Silvester 2001, Januar 2002? Was war da los? Ich denke, das haben die meisten...
Euro-Einführung.
Genau, der Euro wurde eingeführt. Also das ist etwas, das die meisten wahrscheinlich sehr bewusst erlebt haben, aber das Datum hat man vielleicht nicht mehr so im Kopf. Also das war so ein Silvesterabend, den haben wir, meine Frau und ich, Elke, zusammen mit Elkes Bruder und seiner Frau gefeiert. Und um 12 Uhr sind mein Schwager und ich sofort zur Bank, haben das Geld geholt. Und weil wir wollten die neuen Banknoten mal endlich in den Händen halten. Also man konnte die Münzen, glaube ich, schon vorher kriegen, aber die Banknoten nicht. Wir waren so gespannt. Und dann lagen die Banknoten vor uns auf dem Tisch und dann fing das große Gemecker an. Also keiner von uns fand dieses Geld schön. Also zu kitschige Farben, also ein unklares Design, hässlich. Also wir wollten lieber unsere vertrauten D-Mark-Scheine wieder zurückhaben. Unabhängig von der ganzen Währungsgeschichte, aber einfach von der Ästhetik her. Und die armen, wehrlosen Scheine, die nun zum ersten Mal mit ihren neuen Benutzern in Kontakt kamen, die mussten das nun schutzlos über sich ergehen lassen. Die lagen da auf dem Tisch. Und da ich nun mal ein Mensch mit einem manchmal etwas überschießenden Mitgefühl bin, bekam ich Mitleid mit diesen armen, kritisierten Geldscheinen. Und ich überlegte mir, wie würde es denen ergehen, wenn die ein Bewusstsein hätten. Gut, dass sie es nicht hatten. Und wenn die das alles mitbekämen, was man jetzt über sie sagt, von allen angestarrt, kritisiert, abgewertet, und alle würden sie am liebsten umtauschen. Keiner will sie haben. Als Psychologe habe ich mir gedacht, dass die Geldscheine jetzt in eine ernste Selbstwertkrise kommen. Also so ein, hier habe ich einen, so ein 50-Euro-Schein, ne, der könnte zum Beispiel so viele Selbstzweifel entwickeln und so stark an seinem Wert zweifeln, dass er sich quasi fühlt wie so ein 50-Cent-Stück. So klein. Allerdings würde das nur dann passieren, wenn der 50-Euro-Schein keine geeigneten, selbstwertstabilisierenden Maßnahmen zur Verfügung hätte. Was sind selbstwertstabilisierende Maßnahmen? Das sind solche psychische Mechanismen, mit denen man sich solche Kritik vom Hals halten kann. Wenn er sich zum Beispiel von der Kritik, die von außen kommt, distanzieren kann, indem er sagt, Leute, den Schuh ziehe ich mir nicht an, also eure Meinung ist mir egal. Oder er könnte sagen, ach, lass uns nur mal reden. Die werden schon sehen, dass sie mich brauchen. Egal, was die von mir halten, ob die mich schön finden oder nicht. Wenn man also mit Kritik, Abwertung und Ablehnung, die von außen kommt, so umgeht, dann wird man weniger berührt davon. Also man braucht so ein geeignetes psychisches Immunsystem, dass man sich dagegen wehren kann. Anders ist es allerdings, wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Und das ist dann der Fall, wenn man diese abwertenden, ablehnenden, kritischen Virus, wenn man den schon in sich trägt. Und diesen Virus nennt man in der Psychotherapie den inneren Ankläger oder inneren Kritiker. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Gewissen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das Gewissen ist eine Instanz der Seele, die uns hilft zu unterscheiden, was gut und was richtig ist. Und wenn wir schuldig werden, dann schlägt es Alarm. Dann plagt es uns auch schon mal mit Schuldgefühlen. Und es drängt uns dazu, Sachen wieder in Ordnung zu bringen und auf die richtige Spur zu kommen. Der innere Kritiker weiß eine Instanz, die weit über das Ziel hinausschießt. Diese innere Stimme sitzt uns im Nacken. Zum Beispiel mit Sätzen wie, ach, du bist ja dumm. Du bist ja blöd. Ich bin ja so doof. Und da sind wir jetzt schon ja mitten im Thema, denn eine heile Beziehung zu sich selbst, wenn der innere Kritiker am Werk ist, dann ist alles andere, alles anders als heil in uns. Denn dann werden wir unzufrieden mit uns, dann fühlen wir es schuldig, versagend, schämen uns. Für das, was wir sind oder auch nicht sind. Und es kann auch über die Unzufriedenheit hinausgehen. Wenn man sich selber häufig kritisiert und anklagt, dann geht der Selbstwert in den Keller. Und auch das Selbstvertrauen. Man fühlt sich klein als Versager, minderwertig und vielleicht kommt sogar Hass auf sich selber auf. Das Grundbewusstsein ist dann, ich bin nicht gut genug. Und das Gefühl, das damit zusammenhängt, ist in erster Linie nicht Schuld, sondern man schämt sich. Das ist Scham. Man schämt sich nicht, in Ordnung zu sein, nicht gut genug zu sein. Es kommt also sehr darauf an, das innere Immunsystem zu stärken und den inneren Kritiker aktiv zu bearbeiten. Wenn man das nicht tut, dann wirkt sich das auch auf die Umgebung aus, nämlich man wird ja unzufrieden und wer unzufrieden ist, wird ärgerlich auf sich selbst, dann ist man eher gereizt und das bekommen dann auch die anderen zu spüren. Oder man geht mit dem gleichen kritischen Maßstab, mit dem man sich selber beurteilt, dann an die anderen ran. Man sieht deren Fehler dann genauso. Sind die doof? Sind die blöd? Dann kriegen die Kritik. Auf die Frage, wie so ein innerer Kritiker entsteht, nur ein kurzer Hinweis. Er hat oft seine Wurzeln in der Lebensgeschichte, in der Kindheit. Und oft entdeckt man die Wurzeln, wenn man sich fragt, erinnert mich die Stimme, diese Stimme, die sagt, ach, was hast du da schon wieder gemacht? Du hättest das doch nicht so machen sollen. Was bist du doch so ein Versager? Du kriegst es nie hin. Wenn so eine Stimme da ist, passt diese Stimme zu irgendeiner Person aus meiner Vergangenheit. Und oft entdeckt man dann, dass das jemand war, der so eine kritische Einstellung mir gegenüber hatte. Das sind vielleicht Aussagen von Eltern, von Ausbildern, Lehrern, Mitschülern, Geschwistern. Von Menschen, die eine wichtige Rolle spielten und deren Meinung man dann verinnerlicht hat. Und die können schon weg sein, gar nicht mehr im Leben eine Rolle spielen, aber die sitzen einem noch im Nacken und haben so eine Instanz, die einen ständig dann kritisiert. Was kann man nun tun, um mit dem inneren Kritiker fertig zu werden, den zu entlarven? Das Erste ist, man muss ihn sich bewusst machen, dass er da ist. Wenn ich als Therapeut mit Leuten eine Übung mache, diesen inneren Kritiker mal, und setzt man sich manchmal so auf zwei Stühle, da ist der innere Kritiker und da ist dann so dieser Teil, der dann diese Sätze anhören muss, dann sind die meisten erstaunt, wo dieser innere Kritiker überhaupt überall da ist. Man merkt das oft gar nicht, weil das so verinnerlicht ist, man hat sich daran gewöhnt. Das ist wie so ein vertrauter, aber destruktiver Mitbewohner im inneren Umfeld. Also man muss sich den erstmal bewusst machen. Und dann ist es wichtig, dem zu entgegnen, dem entgegenzustehen. Dazu auch ein kurzes Erlebnis. Vor einigen Jahren waren wir, Elke und die Familie, mit Freunden im Urlaub. In einer Ferienwohnung in Holland. Und eines Morgens war Elke also dabei, in der Küche Kaffee zu kochen. Der Freund von uns, der saß im Wohnzimmer, der machte da irgendwas, ich weiß nicht was. Und dann passierte Folgendes, Elke stieß irgendwie gegen die Kaffeekanne und die fiel um. Und dann spontan, wie Elke ist, bin ich blöd. Das platzte aus ihr raus. Mensch, bin ich blöd. Sie ärgert sich über das Missgeschick und dann schlägt der innere Kritiker zu. Und genauso spontan, wie sie das gesagt hat, kam dann die Stimme aus dem Wohnzimmer von unserem Freund. Elke, nein, das stimmt nicht. Das ist gut, wenn da jemand mal was dagegen sagt. Das stimmt nämlich nicht, das ist nicht wahr. Man hat ein Missgeschick gemacht, aber man ist nicht blöd. Es reicht aber nicht, wenn der Widerspruch von außen kommt, sondern man muss auch lernen, das auch selber zu sagen, selber diesen inneren Kritiker zu entlarven und dann selber zu sagen, nein, das glaube ich so nicht, das stimmt so nicht. Denn das Hinterfragen ist das ein Kernpunkt, den inneren Kritiker in den Griff zu kriegen, zu hinterfragen, denn der innere Kritiker ist ein Meister von Halbwahrheiten, von Übertreibungen und Verallgemeinerungen. Da ist immer ein Körnchen Wahrheit dran, aber es wird, ne, also du bist blöd, da ist ja ein Missgeschick ist passiert, das ist die Wahrheit. Aber ich bin deswegen nicht blöd. Das ist nicht eine Aussage über die ganze Person, was da passiert. Aber das macht der innere Kritiker. Und das war, ja, das stimmt, mir ist ein Missgeschick passiert, aber ich bin nicht blöd, sondern ich bin. Und dann kommt der nächste entscheidende Schritt, dass man einen barmherzigen neuen Umgang mit sich selber aufbaut. Ich bin ja nicht nur nicht blöd, sondern was bin ich denn dann? Ich bin ein Mensch, dem schon mal was passiert, aber ich bin ein fähiger Mensch, der normalerweise gut Kaffee kochen kann. Ich bin jemand, der kann was. Ich bin jemand, der ist etwas wert. Und diesen barmherzigen, wohlwollenden Umgang zu entwickeln, dazu gibt es eine einfache Übung. Und die hilft, diese andere Instanz gegen den inneren Kritiker dann aufzubauen, nämlich diese barmherzige Haltung einzuüben. Diese Übung ist ganz einfach, nämlich man versetzt sich mal in die Situation eines guten Freundes oder einer guten Freundin und sieht sich durch die Augen dieses guten Freundes, dieser guten Freundin und beschreibt sich dann mal so. Dazu habe ich so ein Arbeitsblatt mitgebracht. Das lege ich gleich mal aus. Wer möchte, kann diese Übung mal machen. Da sind so ein paar Anleitungen. Hier sieht man also auch, wie das so ist. Braucht man schon ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich. Für die meisten lohnt sich das. Ist eine gute Hilfe, diese wohlwollende Außenperspektive einzunehmen und sich dadurch vom inneren Kritiker zu distanzieren und auch eine realistische, positive Bewertung von sich einzunehmen. Das können wir wegmachen. Normalerweise macht man also diese Übung, indem man sich einen Menschen vorstellt aus dem näheren Umfeld, der einen gut kennt. Wie wäre es aber, wenn man sich jetzt nun mal Jesus vorstellt, als den guten Freund, der einen kennt und der ihn auch beurteilt? Wie, mit welchen Augen sieht Gott mich denn dann an? Wie steht er zu mir? Was hat er für eine Haltung zu mir? Was würde er sagen, wenn ich dieses oder jenes tue, wenn mir dieses oder jenes passiert? Mit welchen Augen schaut er mich denn an? Und wenn ich die Lebensgeschichte von Jesus lese, dann bin ich immer wieder an den Stellen mal hängen geblieben. Es gibt nicht so viele, aber ein paar gibt's. In denen davon erzählt wird, wie Jesus Menschen direkt anschaut, so einen Augenkontakt, direkter Blickkontakt. Was geschieht dabei, wenn Jesus Menschen in die Augen geschaut hat, sie direkt angeschaut hat? Da ist zum Beispiel die Begegnung mit einem reichen jungen Mann, der Jesus fragt, was er tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. Ich lese den Text mal vor. Die Begebenheit ist im Markus-Evangelium beschrieben. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann, im Matthäus-Evangelium wird er als junger Mann, als Jüngling beschrieben. Er kam also zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen, niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb. Und er sagte zu ihm, eins fehlt dir, geh, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann, komm, folge mir. Jesus weist ihn auf die Gebote hin. Der junge Mann ist von sich überzeugt, dass er ein ganzes Leben lang bisher diese Gebote gehalten hat. Ich habe doch alles richtig gemacht. Also bei ihm war jetzt nicht der innere Kritiker am Werk, sondern der hat ja eher ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein und ein Überzeugtsein über sich. Und nachdem er diesen Satz gesagt hat, ich habe das alles richtig gemacht, dann steht dieser wunderbare Satz. Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Vielleicht kann man den jetzt auch nochmal so zeigen. Und Jesus sagt, eins fehlt dir, geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, so wirst du einen unverlierbaren Besitz im Himmel haben und dann komm, folge mir nach. Können Sie sich den Blick von Jesus vorstellen? Er schaut voller Wohlwollen, freundlich, einladend auf den jungen Mann. Und das ist der Blick Gottes auf diesen Menschen. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus mal. Und das ist der Blick eines Freundes, der es gut mit diesem jungen Mann meint. Naja, toll, wird man vielleicht sagen. Das heißt also, Jesus schaut diejenigen liebevoll an, die alles richtig gemacht haben und etwas vorweisen können. Aber wen hat denn Jesus hier vor sich? Da ist ein Mensch, der strengt sich sehr an, der bemüht sich. Und es ist jemand mit einer riesigen Selbsttäuschung. Kann denn so eine perfekte Selbsteinschätzung bei allem Bemühen realistisch sein? Und vielleicht hat dieser junge Mann auch überhört, dass Jesus bei der Aufzählung der Gebote das erste Gebot ausgelassen hat. Der fing direkt mit den Geboten an, die im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt sind. Aber hat er gar nicht davon gesprochen, du sollst Gott lieben aus deinem ganzen Herzen. Und damit spricht Jesus den blinden Fleck des jungen Mannes an, das, was er noch nicht so recht bei sich wahrhaben will. Und Jesus schimpft ihn nicht aus. Und er weist ihn auch nicht zurecht, sondern er lädt ihn ein. Komm, folge mir nach. Aber geh vorher hin und trenne dich von deinem Reichtum und gib ihn den Armen. Können Sie sich vorstellen, wie einladend und werbend, wie liebevoll Jesus dies dem jungen Mann sagt? Jesus will, dass dieser junge Mann mit sich, mit Gott und den Menschen ins Reine kommt. Es wäre schön zu sehen, mit welcher Körperhaltung Jesus das sagt. Ich bin kein Griechischkenner, aber ich habe so eine Anmerkung gelesen, dass dieses griechische Wort, das da steht, er gewann ihn lieb, auch eine konkrete körperliche Äußerung dieser Liebe bedeuten kann, nämlich, dass man umarmt, jemanden küsst, ihn liebkost. Also Jesus strahlte das mit seiner ganzen Persönlichkeit aus. Und so kam diese Einladung. Toll, wird man vielleicht sagen, Rainer, du hast ein falsches Beispiel gewählt. Du wolltest doch deutlich machen, dass Jesus ein Freund ist, der nicht wie der innere Kritiker seelischen Unfrieden stiftet. Der einen noch mehr belastet bei all den Mängeln, die man sowieso schon hat. Sondern du wolltest doch eigentlich zeigen, dass Jesus der Ermutiger ist, der hilft, mit sich ins Reine zu kommen. Aber hier passiert doch genau das Gegenteil. Dieser junge Mann kommt zu Jesus, mit sich anscheinend im Reinen, so im Großen und Ganzen, und er geht weg und hat einen inneren Konflikt. Und er ist traurig. Und ja, es gibt offensichtlich etwas, was Jesus wichtiger war. Und es geht offensichtlich nicht um den inneren Frieden um jeden Preis. Nicht um den Preis der Wahrheit. In seinem Lebensbericht über Jesus schreibt der Apostel Johannes im Johannesevangelium ganz am Anfang: Er, das heißt Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. In einer anderen Übersetzung wird es nochmal direkter ausgedrückt. In ihm, in Jesus, sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und in dieser Begegnung zwischen Jesus und diesem jungen Mann wird deutlich, was damit gemeint ist. Hier lebt Jesus das aus. Da ist Jesus der Freund, der den Menschen von Herzen liebt, ihn realistisch wahrnimmt und ihm gnädig mit einer wohlwollenden, liebevollen Einladung und einer Aufforderung begegnet. Dieses liebevolle Wohlwollen äußert sich einmal in der Einladung: Komm, folge mir nach. Das heißt doch: Komm, ich will dich bei mir haben. Ich will dich in meiner Gemeinschaft haben. Du bist mir so wichtig, dass ich dich bei mir haben will, damit ich dich immer wieder neu beschenken kann. Ich möchte, dass du von mir lernst. Ich möchte dein Vorbild sein, dein Freund sein, will dich lehren, will dich ermutigen und ich will dich nie alleine lassen. Und Jesus fordert diesen jungen Mann in dreifacher Hinsicht zur Wahrheit heraus. Und da ist einmal ja die Wahrheit über sich selbst. Und wenn der junge Mann die Worte Jesus an sich herangelassen hat, dann wird er sein perfektes Selbstbild in Zweifel ziehen. Da wird er vielleicht sagen: Naja, so umwerfend perfekt und so gut, wie ich dachte, bin ich vielleicht doch nicht. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass es Menschen in meiner Umgebung gibt, die Not haben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also so perfekt bin ich nicht. Ich brauche also doch die Liebe, die mich als unvollkommener und versagender Mensch annimmt. Und da gibt es dann doch was mich hindert, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ich wusste gar nicht, wie sehr sich mein Herz so an dem Besitz klammert. Wie sehr dieser, ja, ich bin reich, aber ich wusste gar nicht, wie sehr mich das in Beschlag genommen hat. Wenn er das an sich herangelassen hat, dann wird er sich da realistischer einschätzen. Und die Wahrheit, ich finde das immer interessant, das auch als Psychologe zu sehen, weil in der Psychotherapie ist nicht anders. Es geht um positive Selbstannahme, aber es geht auch immer um ein realistisches, ein wahrhaftiges Selbstbild. Es geht nicht um sich einfach nur was schönreden, sondern ganz realistisch. Aber dazu gehört auch das Positive und die kritischen Seiten. Und die Wahrheit, die zweite Wahrheit, die Jesus dem jungen Mann deutlich macht, ist, was die Beziehung zu seinen Mitmenschen angeht. Also wenn Jesus sagt: Gib das Geld den Armen, dann sagt er ja nicht: Gib das Geld in den Tempelschatz. Wäre ja auch nicht verkehrt, ne? Also dann hätte das ja Gott gegeben. Gib das Geld Gott. Nein, er sagt: Gib es den Armen. Und er sagt auch nicht: Gib es mir. Also komm in meine Nachfolge, wirf das Geld in den gemeinsamen Topf, wir können es auch gebrauchen. Das sagt er auch nicht. Nein, gib es den Armen. Und da hat Jesus auch wieder den blinden Fleck gesehen. Der junge Mann kreist wohl um sich selbst in seinem Bemühen, ein anständiges Leben zu führen. Er lebt ein frommes Leben in einer sozialen Blase der Oberschicht. Jesus öffnet den Blick für die menschliche Not in seiner Umgebung. Jesus sagt: Du bist mir wichtig. Aber die anderen Menschen auch. Es geht nicht nur um dich. Ewiges Leben kann ich dir schenken. Und wenn du zu mir kommst, dann ist das nicht mehr das Problem. Aber fang an zu lieben. Und sieh die Not der anderen. Kümmere dich drum. Und die dritte Wahrheit, die Jesus dem jungen Mann deutlich macht, da geht es um die Wahrheit über Jesus selbst. Und das ist vielleicht auch ein Schlüssel für das Verständnis, was diese ungeheuerliche Erwartung, die Jesus an diesen Mann stellt, bedeutet. Er sagt, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Warum fordert Jesus so radikal von diesem Mann was? Alles. Das hat er bei anderen nicht gemacht, die eine Nachfolge rief. Es sind viele, die mitgegangen waren. Es gab Frauen, die haben ihn, so wird es berichtet, mit ihrem Vermögen unterstützt, aber die sollten nicht alles weggeben, sondern die mussten nicht erst alles loslassen. Vielleicht liegt ein wichtiger Gedanke in der Psyche und in der Bindung des jungen Mannes, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Schlüssel, warum Jesus das hier so radikal macht, diesen Menschen gegenüber, im Verständnis der Identität Jesu. Was dachte der Mann, als er Jesus aufsuchte über Jesus? Der Mann spricht Jesus respektvoll an, guter Meister. Und er möchte mit ihm ein theologisches Gespräch anfangen. Von einem Gelehrten möchte man lernen. Aber alles für ihn aufgeben, was man besitzt. Jesus erschüttert nicht nur das Selbstbild, nicht nur das Fremdbild, sondern auch sein Gottesbild. Weil es die Wahrheit ist. Jesus regt durch diese extreme Forderung an, nachzudenken, sein Bild von Jesus zu hinterfragen. Wer ist denn eigentlich dieser Jesus in Wahrheit? Dieser Mann, der es wagt, von mir sowas zu fordern. Ein normaler Rabbi, ein Lehrer würde das nicht tun. Ich wäre ja auch schon bereit, für eine theologische Weiterbildung einiges auszugeben, aber alles? Dieser junge Mann kommt mit einer grundsätzlichen, existenziellen Lebensfrage zu Jesus. Er fragt nach dem ewigen Leben. Und er bekommt die Antwort, die er braucht. Nicht die, die er erwartet hat oder die er wollte. Und Jesus macht seinem Gegenüber klar, so wie du meinst, ewiges Leben zu bekommen, funktioniert es nicht. Aber er bekommt die Einladung, sein Leben mit Jesus zu verbringen. Halt dich an mich. Denn ich bin das ewige Leben. Ewiges Leben findest du letztendlich nicht in den Geboten, sondern in der Gemeinschaft mit Gott. Und das bin ich. Der Gott, der auf die Erde gekommen ist. Das hat dieser Mann noch nicht gesehen. Das hat er noch gar nicht begriffen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Oder er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus ist hier mehr als ein Psychotherapeut. Als Psychotherapeut will man den Menschen helfen, ein realistisches und auch ein positives Selbstwertgefühl und ein Selbstbild zu entwickeln. Und alles, was blockiert, muss man da erarbeiten und möglichst verarbeiten. Und das Ziel ist seelische Gesundheit. Aber Jesu Anliegen geht darüber hinaus. Er will auch, dass wir gesund sind. Er ist an einer dauerhaft heilen Seele interessiert. Und der Weg dahin ist Gnade. Das ist diese Ermutigung, diese Einladung, diese Annahme, diese Liebe und die Wahrheit. Das ist eine realistische Sicht. Diese Wahrheit über sich selbst, über den anderen, wie ist meine Beziehung zum anderen, und die Wahrheit über den Schöpfer, über Jesus. Und das Wichtigste ist, Jesus ist in unserem ganzen Leben interessiert. Und in unserem ewigen Leben. Man könnte sich ja jetzt nur vorstellen, wie es mit dem jungen Mann weitergeht, wenn er wieder nach Hause kommt. Leider weiß man es nicht genau, es wird nichts über ihn berichtet. Aber das Leben geht ja weiter mit für ihn. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in seinem weiteren Leben nicht hinter diese Begegnung mit Jesus irgendwie zurück konnte. Das hat was verändert. Es könnte natürlich auch sein, dass er einen radikalen Schlussstrich zieht. Also wenn man sein Selbstbild wirklich behalten will und auch seinen Reichtum behalten will, dann wird man vielleicht eher den anderen abwerten. Dann kritisiert man den anderen, richtet sich das nach außen. Also was dieser Wanderprediger, was bildet der sich denn ein? Der hat doch keine Ahnung vom wirklichen Leben. Aber es heißt ja, dass dieser junge Mann traurig wegging. Das heißt, er hat wohl das an sich herangelassen, was Jesus ihm sagte. Und er hat es wohl auch an sich herangelassen, wie Jesus ihn angeblickt hat. Und traurig sein ist kein angenehmes Gefühl, aber ein realistisches. Denn Trauer kommt da auf, wo man etwas verloren hat, was einem wichtig ist. Und was hat er verloren? Sein unrealistisches Bild von sich, sein Mitmenschen und sein unrealistisches Bild von Gott. Und jetzt muss er was Neues finden. Und wenn dieser junge Mann das alles an sich herangelassen sein, dann könnte es aber auch sein, dass dann der innere Kritiker zu erst richtig loslegt. Denn hier wären jede Menge Ansatzpunkte für Selbstvorwürfe. Du hast versagt. Du schaffst nicht zu tun, was wirklich richtig ist. Wie konntest du nur so verblendet sein bis hierher? Und wie so oft, wenn jemand so sehr von sich überzeugt ist, wenn das mal dann in Frage gestellt wird, dann kippt das oft ins wirkliche Extrem und man macht sich gnadenlos fertig. Aber es ist nicht Jesus, der ihn dann fertig macht, wenn der innere Kritiker tatsächlich dann loslegen sollte, sondern das ist er dann selbst. Hatte der junge Mann noch die Chance, auch wenn er die Aufforderung Jesu nicht sofort befolgt hat, sondern traurig weggegangen ist? Manchmal brauchen Menschen Zeit, um mit einer starken Herausforderung fertig zu werden. Und dann stelle ich mir vor, wie dieser Mann den Blick Jesu nicht aus dem Kopf kriegt. Diesen freundschaftlichen, verstehenden, einladenden Blick. Mein Freund, ich hab dich lieb. Und vielleicht klingen diese Worte in diesem einladenden Ton weiter nach. Mein Freund, ich habe dein Bemühen gesehen. Ich weiß so sehr, wie du dich anstrengst, alles richtig zu machen. Aber ich habe auch hinter deine Leistungsfassade gesehen. Ich kenne dich an den Stellen, die dir selbst noch nicht mal klar waren. Und du kannst die Wahrheit über dich aushalten durch meine Gnade. Und die Wahrheit über mich, die schenkt dir ewiges Leben. Also komm doch. Es gibt kaum ein Lied, das diese Tatsache so schön ausdrückt, wie dieses Lied, das wir jetzt singen werden, nämlich das Lied über die Gnade und die Wahrheit.